Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Welches Tier, würden Sie sagen, ist vorbildlich? Wollen Sie mutig sein wie eine Löwin oder schnell wie eine Gazelle? Ein Gedächtnis haben wie ein Elefant? Ziemlich anspruchsvoll. Wir reden heute hier im Deutschlandfunk Kultur mit Menschen, die sich eher das Faultier zum Vorbild genommen haben. Der Nutzen der Faulheit steht im Zentrum unseres Sachbuchmagazins. Und zwar nicht Faulheit aus Bequemlichkeit oder nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern Faulheit als politisches Projekt, Ausruhen als Akt des Widerstandes, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. So beschreibt es eine der Autorinnen, die ich eingeladen habe. Drei Bücher, drei Thesen rund um Karriere und Karriereverweigerung, um die subversive Verweigerung und über die schale Erkenntnis, dass Karriere eher selten nur auf eigener Leistung beruht, sondern auf Glück und Zufällen. Das sagt gleich mein erster Gast. Und ich würde sagen, Sie machen sich jetzt erstmal bequem, Sie lehnen sich zurück und lassen uns hier im Studio arbeiten. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Geld spielt keine Rolle. Das ist ein Satz, von dem wahrscheinlich ziemlich viele träumen. Und für Anna Meyer ist dieser Traum wahr geworden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, weil Anna Meyer ist zwar heute Journalistin, erfolgreiche Journalistin, sie kommt aber aus den sogenannten armen Verhältnissen, wie man so sagt. Und das hat sie in ihrem Buch Die Elenden ziemlich eindrücklich beschrieben. Das war vor 3 Jahren. Heute hat Anna Meyer keine Geldsorgen mehr. Heute kauft sie sich einfach, wozu sie Lust hat. Und heute betitelt sie ihr neues Buch Geld spielt keine Rolle. Dieser Satz eben. Ein Traum ist es vielleicht trotzdem nicht so richtig. Darüber schreibt sie zumindest in diesem Buch, über diese innere Zerrissenheit angesichts der eigenen neuen Verschwendungslust auch. Guten Tag, Frau Meyer.
Hallo.
Ja, viele Dinge, das ist der erste Satz, den ich bei Ihnen lese, viele Dinge, die ich mache, sind Quatsch. Und ich verstehe dann beim Lesen des Buches den Satz als viele Dinge, die ich kaufe, sind Quatsch. Was war der letzte Quatsch, den Sie sich gekauft haben?
Eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt, ist ein Weihnachtsgeschenk, das ich gemacht habe. Ich war nämlich mit daran beteiligt, dass in unserem Haushalt eine Fliege, also das Gegenteil von Krawatte, Fliege, verloren gegangen ist. Und die habe ich dann als Weihnachtsgeschenk ersetzt. Und habe aber eine wahnsinnig teure Fliege gekauft, weil ich dachte, ach Mensch, warum nicht?
Ne? Warum nicht?
Warum eigentlich nicht? Das war zum Beispiel Quatsch, weil am Ende so eine Fliege trägt man einmal im Jahr und dann ist es in Wirklichkeit auch egal, ob sie von einer teuren Marke ist oder von H&M. Das sieht kein Mensch und es ist nur vom Gefühl her und die Box ist schöner, in der man sie verschenkt.
Manche sehen es vielleicht doch und so richtig tragisch ist es jetzt ja vielleicht auch nicht. Trotzdem schreiben Sie, dass Sie dieses Buch schreiben wollen, solange Sie sich noch nicht in einen dieser Menschen verwandelt haben, der glaubt, das sei schon völlig in Ordnung, so dass das Geld so ungerecht verteilt ist, bevor Sie zu einem Menschen werden, den Sie selber nicht mehr so richtig leiden können. Was ist so schlimm daran, so eine teure Fliege zu kaufen?
Es ist gar nichts schlimm daran, eine teure Fliege zu kaufen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis, das mir jetzt oft begegnet mit dem Buch und mit Leuten. Ich finde Spaß und Freude am Geld ausgeben total okay und richtig, weil anders könnten wir alle überhaupt nicht leben. Das ist jetzt mein persönliches Problem, dass ich mich oft zerrissen fühle, wenn ich viel Geld für Dinge ausgebe. Und ich wundere mich darüber, dass andere das nicht so fühlen und das besser verdrängen können als ich. Und ich möchte nicht, dass die das alle auch so fühlen. Und gleichzeitig finde ich, dass wir uns sehr gerne als Gesellschaft das Leben der Armen angucken und wie die so ihr Geld ausgeben. Und darüber wird ja auch politisch viel diskutiert, ob die zu viel Alkohol kaufen oder zu viel Drogen. Mhm. Und wir gucken uns aber nie das Leben derjenigen an, die genug Geld haben. Und deren Verhalten ist aber am Ende genauso absurd, weil viele Dinge einfach absurd sind.
Nicht nur absurd, das klingt jetzt so ein bisschen pittoresk, aber irgendwie nett. Ihr Buch ist aber nicht nett. Das ist sehr böse, finde ich. Ich lese auch solche Sätze wie, reich zu sein erhöht die Wahrscheinlichkeit, schäbig zu sein.
Das ist evidenzbasiert, die Aussage. Also es gibt einfach Studien darüber, dass Reichtum die Chance erhöht, dass man zum Beispiel weniger spendet anteilig vom Einkommen, obwohl man ja viel mehr auf das eigene Einkommen verzichten könnte, weil man ja schon alles hat, was man braucht. Und das Reichsein einen auch unsolidarischer macht mit dem Rest der Welt.
Wenn Sie jetzt schreiben, Sie wollen dieses Buch schreiben, bevor Sie sich in einen solchen Menschen verwandelt haben, heißt das, Sie haben Angst, von dem Geld, das Sie jetzt haben, korrumpiert zu werden?
Ja. Ich glaube, das passiert uns allen automatisch, weil wir alle verinnerlicht haben, dass es Wachstum geben muss, dass alles immer mehr werden muss und dass auch wir immer mehr werden müssen und immer besser. Es geht ganz oft um Aufstieg, aber es geht eigentlich nie um Abstieg oder darum, einfach glücklich zu werden, sondern eben immer darum, mehr zu haben und mehr zu kaufen. Und sobald man dann 300 Euro mehr verdient, gibt man die auch aus nächsten Monat, obwohl man sie letzten Monat komischerweise noch nicht brauchte. Und das höre ich ganz viel von Leuten, dass die sich darüber wundern, aber es folgt nicht so richtig daraus.
Ich möchte noch kurz klärend nachfragen, Sie sind jetzt aber nicht traurig, dass Sie Geld haben. Das ist keine Armutsromantik, die Sie da formulieren.
Auf gar keinen Fall, das ist das Gegenteil. Ich wollte einfach nur mit genau dem gleichen exotisierenden Blick, den die Leute auf mich in meiner Kindheit immer gerne geworfen haben, jetzt mal auf mich selbst werfen, weil das macht nämlich sonst keiner. Ich finde das auch total interessant, weil dieses Buch ist sehr viel persönlicher als das erste, das ich geschrieben habe. Das erste ist viel politischer in Wirklichkeit. Und trotzdem wurde ich beim ersten Buch wahnsinnig viel nach meiner Familie gefragt und auch sehr, sehr private Fragen. Und wenn ich die nicht beantworten wollte, sind die Leute sauer geworden auf mich und haben gesagt, aber warum schreiben Sie dann ein Buch darüber? Und in diesem Buch spreche ich über meine Beziehung, über das, was ich esse, über meine Anziehsachen. Es ist total privat. Und niemand fragt nach mehr. Das ist nicht so exotisch, das ist nicht so aufregend.
Ist das schwieriger, war das schmerzhafter, jetzt über Ihr Geld zu schreiben, als über früher die Armut?
Naja, das eine war ja vorbei. Also in dem Moment, wo ich über Hartz IV geschrieben habe, habe ich nicht von Hartz IV gelebt. In dem Moment, wo ich Geld habe, habe ich ja Geld.
Und aber trotzdem, das eine ist irgendwie schambehaftet und das andere doch nicht. Ist es trotzdem schwieriger, über das Geld zu schreiben?
Es war für mich schwieriger, mich selbst zu reflektieren, weil die Gedanken, die man hat, nicht die sind, für die man viele Likes auf Twitter bekäme. Also ich habe zum Beispiel ein Kapitel geschrieben über das Nachdenken darüber, mich privat versichern zu lassen. Und das hätte sich für mich gelohnt, zumindest für ein paar Jahre. Und ich habe da wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, aber das kannst du natürlich keinem erzählen. Und gleichzeitig halte ich die private Krankenversicherung, so wie unser Gesundheitssystem im Moment ist, wirklich für unverzichtbar. Aber das sind alles keine Gedanken, wo man sagen würde, yay, du.
Das würde man nicht sagen. Aber der Tonfall ist in dem Buch, ich finde, noch deutlich härter, als Sie es jetzt im Gespräch formulieren. Also auch voller Anschuldigungen, auch gegenüber sich selbst. Also Sie schreiben irgendwie das Buch über die Armut. Das war insofern ein bisschen einfacher, als Sie in dieser Geschichte das Opfer waren. Und jetzt sind Sie Täterin. Täterin?
Der Nachsatz zu Täterin ist Täterin oder, wenn Ihnen das Wort zu hart ist, jemand, der die Verhältnisse nicht direkt verbessert. Ja, natürlich. Also natürlich ist es am Ende leichter, die Geschichte zu erzählen, wo es einem nicht so gut ging. Weil da weiß man ja ganz klar, was man will. Nämlich man will was verändern. Und in der Situation, wo es einem gut geht oder wo es mir gut geht, will ich ja eigentlich nichts verändern und finde trotzdem, dass die Welt nicht richtig eingerichtet ist.
Was Sie stattdessen wollen, ist, lese ich zum Beispiel das kleine Gleischen, 50 Gramm Trüffel, 16,85.
Ja, ich liebe Trüffel.
Die gönnen Sie sich da, aber macht Sie das zu einer Täterin? Also sind Sie mit Ihrem kleinen, überteuerten Trüffelgläschen schuld daran, dass andere nur Margarine auf dem Brot haben?
Nee, aber natürlich kann man sich das fragen. Also natürlich, es gibt ja zum Beispiel die Bewegung der effektiven Altruisten, die sagen, ich behalte von dem, was ich verdiene, $26.000 im Jahr und den Rest spende ich nach Afrika für Malarianetze, damit Kinder nicht sterben an Malaria. So. Und so kann man theoretisch mit $4.000 ein Leben retten. Und die Frage ist, warum machen wir das eigentlich nicht alle? Wenn in der Bahn jemand an mir vorbeigeht und fragt, ob ich Geld für ihn habe, warum gebe ich ihm 1 Euro und nicht 50? Das finde ich wirklich eine Frage, die man sich stellen muss. Und die stellen wir uns aber nicht, weil wir verinnerlicht haben, dass man das Geld, das man verdient, auch wirklich verdient hat. Dabei sind wir alle natürlich nicht so weit von Armut entfernt. Wenn man jetzt kein Vermögen hat, das für einen arbeitet, dann kann man seinen Job verlieren. Man kann in einer Rezession Pech haben, weil die Branche schließt, in der man arbeitet. Man kann seine Wohnung gekündigt bekommen und da steht man.
Das heißt, zu diesem sich ehrlich machen gehört auch zu sagen, wie Sie es schreiben, mein finanzieller Aufstieg, meine beruflichen Erfolge sind keine Leistung, sondern Glück.
Ja.
Glück.
Zufall. Ich bekomme tatsächlich für nichts, was ich sage, so viel Widerspruch wie dafür, auch auf Lesungen, da melden sich dann immer ganz liebe Leute und sagen, aber sie haben doch so hart dafür gearbeitet. Und ich erzähle dann immer relativ genau, wie ich wohin gekommen bin. Und dann versteht es am Ende jeder, dass es alles Glück ist. Und ich glaube, wir könnten uns da alle ein bisschen ehrlicher machen darüber, dass wir eigentlich nur da sind, wo wir sind, weil wir im richtigen Moment die richtige Idee hatten oder die richtige Person kennengelernt haben oder zufällig irgendwas im Internet gelesen haben.
Daraus folgt ja aber, dass das kein individuell verursachtes Problem ist, dass das Geld so ungleich verteilt ist, dass auch die Probleme so ungleich verteilt sind. Wenn es Glück ist, dann haben wir eben offensichtlich eine Gesellschaft, die nach falschen Maßstäben funktioniert. Trotzdem haben Sie ja sehr viel diese Schuldzuweisung, die dann doch sehr persönlich ist, in Ihrem Buch drin. Also du machst dich schuldig, weil du dich bewusst dafür entscheidest, in deinem Reichtum zu leben, statt abzugeben. Also privatisieren Sie damit dieses gesellschaftliche Problem?
Das Buch ist ja tatsächlich, hat viele gesellschaftliche Erklärungen oder Erläuterungen. Ich spreche sehr viel darüber, dass alles, was wir sehen, am Ende nicht so ist, weil das irgendwie so sein muss, weil das irgendein freier Markt so eingerichtet hat, sondern weil es Gesetze gibt, die so sind und dann dazu führen, dass das so ist. Ja, also die private Krankenversicherung, jetzt nochmal das als Beispiel, gibt es weiterhin, weil Politiker nicht offen sagen wollen, wie teuer unser Gesundheitssystem in Wirklichkeit ist. Und das würde dann nämlich sehr stark hervortreten, wenn wir eine Bürgerversicherung hätten. Und das würde zu einer ganz neuen Debatte über Schulden und Finanzierung und so weiter führen. Und das ist so und da sind wir alle drin gefangen. Ich würde das nicht individualisieren, aber es ist schon ein individuelles Problem, von vielen Dingen nichts wissen zu wollen oder sich die Sachen einfach zu machen und so zu tun, als wäre es alles gegeben. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo ich sagen muss, so ein bisschen Reflexion, das ist schon irgendwie auch Bürgerpflicht.
Das heißt, das ist die Botschaft, die Sie Ihren Leserinnen und Lesern eigentlich mitgeben wollen. Wenn du schon von dieser Ungerechtigkeit profitierst, dann verdammt nochmal, mach dich ehrlich.
Ich will gar keine Botschaft mitgeben. Wenn ich mir was aussuchen könnte, dann wäre, dass die Leute mit dem Buch Zeit verbringen und das lesen und irgendwas fühlen. Und dann gucken wir mal.
Dann gucken wir mal. Also Sie wollen keine Botschaft mitgeben und tatsächlich, Ihr Buch hat mich am Ende nochmal sehr überrascht, einfach so als professioneller Leser, der ich natürlich sehr viel Sachbücher lese und ich weiß, am Ende kommt immer das Kapitel mit, also wenn es gut läuft, der Lösung und ansonsten zumindest nach Forderung. Sie verzichten komplett darauf. Warum?
Naja, wenn die Forderung gewesen wäre, wir müssen die Ungerechtigkeit der Welt abschaffen, dann hätte ich mich ehrlich machen müssen und sagen müssen, ich habe auch nicht das perfekte Rezept dafür. Ja? Alles, was man in so einem Kapitel schreiben kann, ist am Ende zu klein, um wirklich politisch relevant zu sein. Und wenn die Forderung gewesen wäre, checkt eure Privilegien, dann muss ich sagen, lasst es doch einfach. Also wenn man seine Privilegien checkt und dann zu dem Schluss kommt, ja, geil, ich habe voll viele Privilegien, dann hat das auch noch niemandem geholfen in Wirklichkeit. Und deshalb, wenn ich ein unterschwelliges Misstrauen in Leute einpflanzen kann, den Dingen gegenüber und ob die wirklich so sein müssen, dann wäre ich damit schon völlig glücklich.
Anna Meyer im Deutschlandfunk Kultur. Geld spielt keine Rolle, so heißt das Buch. Es kostet 22 Euro, ist bei Hansa Berlin erschienen. Und Frau Meyer, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Mal ehrlich, würden Sie jemandem glauben, der behauptet, am liebsten im Flauschbademantel auf dem Sofa rumzuliegen, und zwar aus antikapitalistischem Prinzip? Würden Sie das glauben, wenn dieser jemand in Wahrheit nicht nur einem Brotjob nachgeht, sondern nebenbei nach Feierabend auch noch ein Buch schreibt über dieses angebliche auf dem Sofa rumliegen? Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch. Und deshalb bin ich auch sehr gespannt. Und zwar auf mein Gespräch mit Nadja Scheerde, Soziologin und Autorin des Buches Anti-Girlboss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Hallo, Frau Scheerde.
Hallo.
Der wahrscheinlich meistzitierte Satz Ihres Buches, der lautet, ein halbwegs öder Tag zu Hause ist immer noch besser als ein interessanter Tag bei der Arbeit. Das ist ein toller Satz, aber ehrlich gesagt, auch den glaube ich Ihnen nicht wirklich. Wer mag denn öde Tage?
Tatsächlich sagen viele, dass sie den Satz nicht glauben und noch mehr sagen, dass sich Widerstände bei ihnen aufgemacht haben, als sie diesen Satz das erste Mal gelesen haben. Und für mich ist es einfach eine banale Realität. Ich mag meinen Job total gerne, also sowohl meinen Dayjob als auch das Schreiben. Aber ich mache auch total gerne Feierabend und diese langweiligen Tage zu Hause sind halt die Tage, an denen ich machen kann, was ich will. Also meine Zeit nicht jemand anderem zur Verfügung stellen, auch nicht einem Arbeitgeber.
Haben Sie gar keine Ambitionen?
Ambitionen tatsächlich nicht. Ich habe sehr viel Antrieb. Ich mache viele Dinge gern, die mir Spaß machen, die mich überzeugen. Aber ich habe tatsächlich die meisten Dinge in meinem Leben ohne große Ambition verfolgt. Also sei es im Job, aber auch was Hobbys betrifft. Ich bin bis heute eine unfassbar schlechte Gitarrespielerin. Ich mache Dinge gerne, aber ich muss das nicht immer in Erfolg umwandeln.
Weil ich jetzt dagegen gehalten hätte, dass das eigentlich ziemlich große Ambitionen sind, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen.
Das ist natürlich auch ein sehr schön provokanter Untertitel. Und ich sag mal so, wenn ich es schaffen würde, vom Sofa aus so eine antikapitalistische Revolution anzuführen, wäre das ja fast schon so viel Erfolg für jemanden wie mich. Aber dennoch, das Kernchen Wahrheit steckt für mich da drin, dass jedes Mal, wenn man eben auf dem Sofa liegt oder das Schläfchen macht, man eben nicht seine Arbeitskraft und seine Ressourcen dem Kapitalismus zur Verfügung stellt, sondern für sich selbst einfach die Ruheinsel nutzt. Klar, natürlich haben wir die Debatte, die Batterien aufladen, damit man auf der Arbeit wieder toll liefert. Das sind ja auch ganz alte philosophische Wertigkeiten, wie sie Adorno schon vertreten hat. Aber ich denke, wenn man sich einfach bewusster Produktivitätsstrukturen entzieht, beruflich, privat, was wir auch alle sowieso immer mal wieder tun und tun müssen, um unsere Gesundheit zu bewahren, kann man das wirklich ohne schlechten Gewissens machen.
Das war jetzt der Untertitel, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen, der Obertitel, der Haupttitel des Buches lautet ja aber Anti-Girlboss. Girlboss, das war so ein feministischer Trend vor, weiß nicht, so 10 Jahren oder so für die Jüngeren unter uns. Wer oder was ist ein typischer Girlboss?
Das war so ein Trendfeminismus, der vor 10 Jahren seinen Höhepunkt hatte. Vorher gab es aber natürlich auch schon die Diskurse um Karrierefrauen und generell auch immer schon die neoliberale Idee, dass Frauen, wenn sie nur wollen, gleichermaßen erfolgreich sein können wie Männer, wenn sie nach denselben Regeln mitspielen. Und der typische Girlboss ist eben überzeugt, dass der Erfolg im eigenen Leben nur von dem eigenen Willen und der eigenen Disziplin und dem eigenen Fleiß abhängt und man alles schaffen kann, wenn man nur will. Also auch klassisch neoliberale Verheißungen, die gleiche Möglichkeiten für alle versprechen. Und da bin ich eben der Meinung, dass das nicht so ist, sondern dass da ganz viele Dinge mit einfließen, die natürlich auch unsere Chancen, unsere Teilhabe und auch unsere Karrierewege mit beeinflussen.
Für viele sind das coole Frauen, echte Vorbilder. Warum denn für sie nicht? Woher kommt diese Skepsis?
Also ich bin ja Soziologin und da schlägt natürlich auch so ein bisschen das empirische Herz in meiner Brust. Wir wissen einfach, dass die empirische Realität auch bis heute uns zeigt, dass nicht der Wille alleine reicht, um irgendwie erfolgreich zu sein oder viel von den Ressourcen unserer Gesellschaft einzuheimsen, sondern dass das immer noch ganz klar strukturiert ist. Und wenn wir uns einfach nur die Frauen anschauen, dann sehen wir haben noch den Gender Pay Gap, wir haben die Prognosen zur Altersarmut bei Frauen. Wir wissen, dass auch die Beteiligung an der Berufstätigkeit eigentlich ein recht neues Phänomen in Westdeutschland ist. Also das heißt, wir haben Zahlen, Daten, Fakten und es ist eben nicht so, dass Frauen diese Benachteiligung aushalten müssen, weil sie zu faul sind oder weil sie keinen Bock hatten, Karriere zu machen, sondern weil es einfach nicht so vorgesehen ist. Und wenn man sich generell die Bevölkerung anguckt, dann muss man sich auch fragen, für wen sind denn die großen Karrieren und die Führungsjobs und der Großteil der Menschen und auch der Frauen geht ganz normal arbeiten in ganz durchschnittlichen Settings. Und ja, da mag man den Feierabend, da mag man das Wochenende und muss auch vielleicht nicht immer höher weiterstreben, sondern hat auch vielleicht neben den beruflichen Tätigkeiten auch noch ganz einfach andere Hobbys.
Dieses Knifflige an diesem vom Sofa aus den Kapitalismus zu kämpfen ist ja, dann liegen Sie also in Ihrem Flauschbademantel auf dem Sofa, lassen sich vielleicht eine Pizza bringen von jemandem, der die bringen muss und dafür wahrscheinlich auch nicht gut bezahlt wird. Also geht das vom Sofa aus den Kapitalismus bekämpfen oder stärken Sie ihn damit nicht eigentlich noch?
Also da sind natürlich ganz viele Widersprüche drin. Auch ich habe es nicht geschafft, ein Buch zu schreiben, das so als Selbsthilferatgeber durchgeht, das einen einfach nur glücklich macht, wenn man sich Leistungsstrukturen entzieht. Es sind natürlich diejenigen mit mehr Ressourcen, mehr Privilegien, die sich auch mehr ausruhen können. Und dann gibt es diejenigen, die dann auch vielleicht zuarbeiten müssen, damit andere ein entspanntes Leben haben. Also als Reinigungskraft, im Pizzalieferdienst, bei der Betreuung der Kinder etc. pp. Und das auch nicht immer zu gutem Salär. Also das ist schon auch immer noch sehr ungleich strukturiert, wer wann welche Erholungsmöglichkeiten hat zeitlich und die sich natürlich auch einkaufen kann.
Also vom Sofa aus kämpfen, das ist schon ein Luxus, den muss man sich leisten können.
Auf jeden Fall. Also und es gibt ja auch genug Leute, die sehr fleißig sind, sehr anstrengende Jobs machen, aber in der Wertigkeit dieser Jobs natürlich nicht so angesehen sind, wie jetzt diese klassischen Statusberufe, die wir kennen. Und gerade in den Tätigkeiten, Logistik, Pflege, Lieferdienste, Produktion. Da sind manche einfach nur froh, wenn sie abends total kaputt aufs Sofa fallen und vielleicht überhaupt noch 10 Minuten Fernsehen gucken können. Und mehr geht dann auch gar nicht mehr.
Ihr Buch ist sehr persönlich geschrieben. Ich erfahre eine ganze Menge über Sie, über Ihre leider verstorbenen Eltern, über Ihre diversen Jobs auch, unter anderem eben als Soziologin im öffentlichen Dienst. Und da haben Sie auch viel mit Menschen in Jobcenter-Maßnahmen gearbeitet. Und so wie Sie das beschreiben, war das, wie Sie das gemacht haben, mindestens so subversiv wie einfach nur auf dem Sofa liegen. Also zum Beispiel im Bewerbungstraining mussten die bei Ihnen eben keine Bewerbung schreiben, sondern durften die Zeit verdaddeln oder Sie haben einfach nur Filme geguckt. Warum?
Mein erster Job nach dem Studium hat mich eben in diesen Bereich der Maßnahmen geführt. Anmerkung dazu natürlich, haben auch meine KandidatInnen Bewerbungen geschrieben. Das kann man aber nicht 8 Stunden am Tag machen. Das habe ich auch als junger Berufsanfänger schnell geschnallt. Und ich habe dann einfach gesagt, ich werde hier eben bestimmte hierarchische Machtspielchen nicht durchführen, sondern eben schauen, wie man gemeinsam miteinander diese Zeit, zu der viele ja verpflichtet waren, sie dort zu verbringen, wie man die gut verbringen kann. Und ich glaube, dadurch, dass ich auch beruflich immer sehr oft mit marginalisierten Personengruppen zu tun hatte, also nicht nur Frauen, sondern auch migrantisierte Menschen, Menschen mit Behinderung, dass sich da schon für mich klar gemacht hat, okay, nicht jeder hat hier dieselben Chancen, sondern es liegt auch ganz viel an Herkunft, sozialer Herkunft, Angelegenheitsstrukturen, an Kontakten und so weiter und so fort, welche Möglichkeiten man in dieser Gesellschaft hat.
Anna Meyer war hier vorhin auch schon im Gespräch mit ihrem Buch Geld spielt keine Rolle und die hat gesagt, Karriere ist kein Ergebnis von Leistung, sondern von Glück. Das ist ja so ein ganz verwandter Gedanke. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, ihr Buch ist persönlich geschrieben. Ich erfahre, wie gesagt, auch viel so über ihr eigenes Leben und da verweigern sie sich nicht nur der Karriere, sondern sie verweigern auch das zweite K, nämlich die Kinder. Weil, hatte ich den Eindruck, aus feministischer Sicht sie eigentlich nicht nur diese sexistische Arbeitswelt kritisieren, sondern auch das, wie sich das so im persönlichen und im privaten Familienleben widerspiegelt. Sind das ganz ähnliche Prozesse, diese Anforderung besonders an Frauen, sei freundlich, sei fleißig? Verstehe ich das richtig?
Ja, mit Sicherheit. In der Reflexion darüber, warum das bei mir so ist, keine Kinder, keine Karriere, bin ich natürlich schon zu dem Schluss gekommen, dass das natürlich auch irgendwie Einsichten sind, die ich habe über die Gesellschaft. Aber ich erzähle ja auch sehr persönlich mit meinen eigenen Erfahrungen zusammenhängt. Ich bin ja in einer großen Familie aufgewachsen mit vielen jüngeren Geschwistern, auf die ich selber viel auch ja aufpassen musste zum Beispiel und die ich mit großgezogen habe. Das heißt, ich hatte diese Mutterrolle schon durch, bevor ich überhaupt selbst erwachsen war. Und habe dann wahrscheinlich auch gedacht, okay, ich spare mir die ganze Geschichte jetzt mal. Und das Schöne finde ich, dass ich jetzt auch, wo das Buch erschienen ist, von sehr vielen Müttern positive Rückmeldungen bekomme, die sich da auch gesehen und abgeholt fühlen, wo ich erst dachte, ich als kinderlose, privilegierte Frau, wenn ich jetzt hier mit der sich aufs Sofa hauen Keule um die Ecke komme, finden sich da alle wieder. Mhm. Aber dadurch, dass ich auch eben aus dieser Bubble viele Rückmeldungen bekomme, habe ich mich natürlich gefreut und gedacht, okay, vielleicht habe ich doch 1, 2 Sachen richtig mitgerechnet.
Da hätten einige auch sauer sein können, ja. Frauen hatten nie das Privileg, faul zu sein, das schreiben sie. Also ist das so ein bisschen Plädoyer, sich einfach nur das zu holen, was Männer immer hatten?
Auf jeden Fall. Und ich habe mich selber auch gewundert, dass mir das jetzt auch erst während des Schreibens so richtig klar geworden ist. Ich wusste natürlich, dass Frauen immer schon unheimlich viel gearbeitet haben, bezahlt, unbezahlt, im Beruf, in der Familie oder an sich selbst. Aber dass von Frauen erwartet wird, dass sie niemals faul sein dürfen. Also, dass sie immer beschäftigt sind oder sinnvoll beschäftigt sind oder sich wenigstens innerlich wappnen für verantwortungsvolle Tätigkeiten und nicht in so ein Slackertum abdriften. Das ist ein kulturelles Bild, das wir immer noch haben. Also, wir haben eigentlich nicht diesen Archetypus Frau, die sich freitags bis sonntags vor eine Playstation legt und Pizza isst und ein dreckiges Unterhemd anzieht. Das geht aber bei Männern ganz wunderbar. Und da habe ich mich natürlich gefragt, krass, dass das so tief sitzt. Und ja, woher kommt das eigentlich?
Am Ende würde ich zwei Punkte gerne noch kurz klarstellen. Der erste ist, falls das jetzt falsch rübergekommen ist, sie verbieten natürlich niemandem, Karriere zu machen und den Job zu lieben. Und das zweite ist, natürlich gehen auch sie als Anti-Girlboss arbeiten. Das liegt halt einfach daran, dass ja Karriere und Kapitalismus nach wie vor unsere Gesellschaft prägen. Und da konstatieren sie, am Ende werden es nicht individueller Ehrgeiz, Karriere und Aufstiegswünsche sein, die die Welt verändern. Das war jetzt ein Zitat. Ich würde es ergänzen, individuelles auf dem Sofa liegen aber auch nicht. Also jetzt die ganz große, pompöse Abschlussfrage, was dann? Was hat das Potenzial, die Welt in ihrem Sinne zu verändern?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass man kritisch einerseits auf unsere Gesellschaftsstrukturen schaut und bestenfalls sich auch solidarisch zum Beispiel verhält. Also auch mal guckt, wo kann ich dann nochmal irgendwie mitmachen und zwar nicht nur vom Sofa aus, einer Gewerkschaft beitreten. Wenn irgendwo gestreikt wird, auch mal irgendwie aufmunternde Worte und nicht eben Gemecker liefern. Und generell zu schauen, dass man nicht immer mitmacht, wenn der Konkurrenzkampf gefördert wird oder wenn Kooperationen verhindert werden oder wenn Armut dethematisiert wird oder soziale Missstände ethnisiert werden. Und das passiert ja auch sehr viel, auch in medialen Zusammenhängen. Und trotzdem glaube ich, dass diese Message, die ich habe, auch mal eben ausruhen und entspannen, das hatte für mich auch sowas herrlich Machbares. Und ich habe auch jetzt viele Zuschriften bekommen, wo Leute sagen, das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, ich kann da auch was umsetzen und ich habe nicht nur so schwadronierte Elfenbeintürmchen Ratschläge, sondern das ist auch mal wirklich was für mich. Aber es stimmt natürlich, es wird den Kapitalismus nicht abschaffen und es ist natürlich auch ein Schlupfloch für so Leute wie mich, die sowieso schon ein paar Privilegien mehr haben.
Das sagt Nadja Shehadeh, Soziologin und Autorin im Deutschlandfunk Kultur. Ihr Buch, das ist bei Ullstein erschienen, kostet 18 Euro und der Titel, der lautet Anti-Girlboss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Frau Shehadeh, ich habe gelesen, Sie haben ein Faultier-Bilderbuch auf Ihrem Nachttisch.
Oh ja, das habe ich. Das liegt ja tatsächlich immer noch. Manchmal entstaube ich, manchmal lese ich auch drin.
Großartig. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Sie hören die Lesart, unser Sachbuchmagazin. Und um Faultiere geht's nachher nochmal. Mein nächster Gast, der hat nämlich über Faulheit geschrieben. Und Faultiere, die sind wirklich faul. Meistens zumindest. Die hängen dann so gemütlich an einem Ast rum, kauen auf ein paar Blättern, verdauen diese Blätter dann auch extrem langsam. 150 Stunden brauchen die für ein paar Blätter. Überhaupt der ganze Stoffwechsel stark verlangsamt. Die Körpertemperatur auf einem Minimum. Und sogar wenn Faultiere Sex haben wollen, lassen sie sich dafür sehr viel Zeit. Das klingt eigentlich alles nicht sehr spannend. Andererseits, wer sich für Faulheit interessiert, der kommt natürlich an Faultieren nicht vorbei. Bernd Imgrund, Schriftsteller und Journalist, der hat ein Buch über Faulheit geschrieben und ist dazu natürlich auch in den Zoo gegangen. Guten Tag, Herr Imgrund.
Guten Tag.
Ja, ich muss schon sagen, Herr Imgrund, Faultiere, da gibt's doch überhaupt nichts zu beobachten, oder?
Die Erfahrung musste ich leider auch machen, ja. Also mal abgesehen davon, dass ich nicht wusste, dass die nachtaktiv sind, hatte ich auch große Probleme, irgendeinen Zoo mit Faultieren zu finden. Es war die Corona-Zeit, manche wollten mich nicht reinlassen, manche hatten keine Faultiere parat und dann dieser kleine Zoo in Neuwied am Rhein hat mich vorgelassen und natürlich hat es auf dem Motorrad angefangen zu regnen. Ich war klatschnass, bis ich da war, was sich dann wunderbar mit diesem Tropenhausklima kombiniert
hat. Sie haben gedünstet.
Ja, und die haben da tatsächlich zwei Faultiere mit den wunderschönen Namen Lento und Evita. Und die haben ein wunderschönes Tropenhaus mit Faultiergehege, wirklich 1A gemacht, sehr naturnah. Das Problem ist nur, in diesem Tropenhaus, was wie eine Halle gebaut ist, wie eine hohe, gibt es oben Schächte für die Kabel und T-Träger für die Stabilität. Und als ich dann endlich eine Pflegerin gefunden hatte, hat die mir gesagt, ja, die Faultiere. Erstens arbeiten die nur nachts und zweitens schlafen die leider nicht auf unserem Baumstammgehege, sondern auf diesen Kabelträgern. Ich konnte tatsächlich von Lento oder Evita einen Arm sehen, der schlenkerte so runter.
Das heißt, die haben nicht nur nichts getan, die waren auch nicht zu sehen.
Die waren nicht zu sehen.
Einfach nur so rumgammeln, das klingt da so einfach und man könnte auch meinen, es ist eigentlich nichts einfacher. Und trotzdem, sie haben ja kein Tierbuch geschrieben, sie haben über uns Menschen geschrieben und sie bilanzieren dann am Ende mit Ernst Bloch, dass es so leicht fällt, nichts mehr tun zu wollen und dass es uns so schwer fällt, wirklich nichts zu tun. Warum ist das für uns Menschen so schwierig, das zu tun, was die Faultiere da den ganzen Tag tun, nämlich nichts?
Ja, in Wirklichkeit regenerieren die ja auch in der Zeit. Also man kennt das ja selber. Was Bloch gesagt hat, ist total nachvollziehbar. Wenn man wirklich sich mal vornimmt, nichts zu tun, dann ertappt man sich vielleicht nach 30 Sekunden schon dabei, wie man am Däumchen drehen ist. Faul sein im Sinne von Faulenzen, im Sinne von Kontemplation ist ja was anderes als Fernsehgucken und Flips dabei futtern. Weil das ist ja Aktion. Es geht ja um Passivität, die Hermann Hesse mit Pflanzen verglichen hat. Also sein Idealzustand ist der der Pflanze. Über dir der Himmel, unter dir die Erde und du gedeihst sozusagen ganz von selbst. Ja, aber das ist eben ein Zustand, der nicht so leicht zu erreichen ist. Und vielleicht hängt er, Sie haben das Buch ja gelesen, vielleicht hängt er mit dieser Konditionierung durch die protestantische Arbeitsethik zusammen. So sieht das jedenfalls Max Weber.
Sie gehen Ihr Buch sehr weit zurück, noch wesentlich weiter als diese protestantische Arbeitsethik. Mhm. Wann hat es denn angefangen, dass Faulheit einen derartig schlechten Ruf hat?
Arbeit hatte zunächst mal den schlechten Ruf. Wir fangen ja immer gerne mit der Bibel an und die ist vollkommen eindeutig. Arbeit ist die Strafe für die Sünde. Für den Sündenfall. Du sollst im Schweiße deines Angesichts ab sofort den Acker bestellen.
In der Bibel lese ich aber auch dann von Paulus, wer nicht arbeitet, soll nicht essen.
Ja. Der war dann vielleicht der erste Protestant. Ja, und die Frauen sollen unter Schmerzen gebären und so weiter. Also der alte Sokrates hat noch gesagt, die Muße ist die Schwester der Freiheit. Luther hat dann daraus gemacht, wer fleißig arbeitet, betet zweifach. Ja, und wenn sie dann von Luther zu Calvin gehen, seinem Adepten, der hat dann Reichtum und materielles Gutgehen mit Auserwähltheit von Gott gleichgesetzt und die armen Schlucker waren eigentlich Verdammte. Da muss man erstmal drauf kommen.
Und das Spannende an Ihrem Buch ist ja, wie Sie die verschiedensten Aspekte der Faulheit verknüpfen. Und Sie haben jetzt gerade den Calvinismus genannt, dieses protestantische Arbeitsethos. Und da sind wir natürlich auch sofort bei der Industrialisierung, beim Kapitalismus. Und bei der Frage, wenn die Evangelien alle so arbeitsam sind, sind die Katholiken eigentlich faul?
Also ich bin ja Kölscher Katholik, jedenfalls von der Prägung her, und die lassen den lieben Gott auch gerne mal im Regen stehen und fünfe gerade sein. Ja, das ist durchaus läppsch gesagt ein bisschen einfacher im Katholizismus. Aber ich denke, alle Weltreligionen, die auf das Christentum gefolgt sind, haben so ein Arbeitsethos entwickelt. Denken Sie mal an Kapitalismus und Kommunismus. Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Mhm. Ja, im Kapitalismus arbeitest du nicht, um zu leben, sondern lebst du, um zu arbeiten. Die Fabrikanten haben die Häuser für die Angestellten direkt um die Ecke der Fabrik gebaut. Ja, da gab es nicht viel dazwischen. Und im Kommunismus wird die Arbeit ganz zentral ins Zentrum der Anthropologie gesetzt. Der Engels hat sogar geschrieben, Arbeit erst macht den Menschen zu Menschen. Ja, unterscheidet uns vom Tier, vom Faultier zum Beispiel.
Ja, und macht nicht nur zu Menschen in seinem Sinne, sondern Arbeit wird ja auch mal so als der Antrieb, Fleiß als Voraussetzung für Fortschritt und dergleichen gesehen. Und ich habe mich da schon auch beim Lesen Ihres Buches gefragt, ob das nicht vielleicht auch ein Missverständnis ist. Also ob nicht sehr viel an Fortschritten, auch an Erfindungen, also vom Auto über die Waschmaschine bis zum Laubbläser, der taucht ja auch in Ihrem Buch auf, ob nicht in Wirklichkeit der Antrieb immer die Sehnsucht nach Faulheit war.
Ja, also das ist ja das Paradoxon des Lebens, dass diese angestrebte Ruhe, die man erreichen will, erst im Tod wirklich komplett eintritt.
Das ist aber böse.
Ja, aber Sie haben recht, fast alle Erfindungen der Menschheit dienen der Arbeitserleichterung. Ja, bis hin zu diesem völlig irrwitzigen Laubbläser, da kommen wir aber zu einer anderen Facette der Faulheit, die ich in dem Text beleuchtet habe, nämlich der Bequemlichkeit, die durchaus töten kann. Faulheit kann Leben retten, indem nämlich der Burnout-Mensch endlich mal kürzer tritt. Faulheit kann aber auch töten und tut es millionenfach, indem wir unter anderem mit unserer Umwelt, mit unserer Natur viel zu bequem umgehen. Das kann man tagtäglich in den Zeitungen, Radios und Fernsehstationen sehen.
Sie haben eine unglaublich pralle Materialsammlung auf diesen gerade mal gut 100 Seiten zusammengetragen. Also wir haben jetzt einiges schon angerissen. Es geht um die Faulheit in der Politik, in der Religion, in der Kunst, in der Soziologie, auch die mörderische Komponente, wenn Faulheit verachtet wurde, die wir bei den Nationalsozialisten in aller Gründlichkeit erlebt haben. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Hatten Sie irgendwie eine Leitidee, was Sie da zusammengetragen haben?
Ja, mir war klar, dass ich zunächst mal einen historischen Abriss mache. Und als zweites wollte ich echte Faultiere sehen. Nein, die Aspekte haben sich quasi von selbst ergeben. Und Faulheit tötet ist ja schon sehr aktuell. Damit sind wir in der Jetztzeit bei den Laubbläsern oder den, kennen Sie Stichheiler? Das finde ich auch. Stichheiler sind diese auf 50 Grad erhitzbaren kleinen Stifte, die man am Schlüsselbund trägt und die man dann auf juckende Mückenstiche drückt, damit die nicht mehr jucken. Aha. Ja. Jeden, den ich darauf anspreche, der sagt mir, ja, aber die verbrauchen ja ganz wenig Energie. Und dann sage ich ja, aber wie viel ist ganz wenig mal x Billionen? Ein Unsinn vor dem Herrn, solche Dinger überhaupt zu benutzen. Und damit sind wir dann schnell auch bei der aktuellen Diskussion um 4-Tage-Woche oder 10-Stunden-Woche empfehlen ja auch manche, auch nicht schlecht.
Das empfehlen Sie auch.
Kann man sich mit anfreunden.
Das empfehlen Sie auch am Ende Ihres Buches. Selbstverständlich krankenversichert und vor allem bei vollem Lohnausgleich, schreiben Sie. Also Sie glauben da auch nicht wirklich dran, an dieses Hoffen auf Faulheit für alle.
Ja, man muss damit umgehen können und die Gesellschaft muss natürlich auch ökonomisch damit umgehen können. Für mich selber kommt das gar nicht in Frage, weil ich habe mir ja dieses Thema des Buches zwar nicht ausgesucht, es wurde mir angetragen, aber ich bin eigentlich selber das falsche Beispiel, weil 10 Stunden arbeiten pro Woche wäre mir viel zu wenig. Und vielleicht kommen wir ja mit einer gewissen Work-Life-Balance, wie die modernen Soziologen heute sagen, zu einem guten Ergebnis irgendwann.
Wobei die ja auch eine Menge Arbeit sein kann. Wenn wir jetzt nicht darauf warten wollen, dass dieses ganz große Ding da umgesetzt wird, was Sie am Ende Ihres Buches anreißen, nämlich die 10-Stunden-Woche, das ist ja in weiter Ferne. Haben Sie am Ende Ihrer Recherche doch irgendwie einen Tipp, wie wir vielleicht ein bisschen besser zum faulen Nichts tun gelangen, was weiß ich, beim nächsten Zubesuch mit den Faultieren abhängen?
Ich würde es mit Mark Twain sagen, was du morgen besorgen kannst, das kannst du auch übermorgen noch machen.
Bernd Imgrund sagt das. Faul vom Nutzen des Nichttuns, so heißt sein Buch. 110 Seiten, die kosten 18 Euro und sind bei Herzl erschienen. Herr Imgrund, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Das war's für heute von der Leseart mit Sachbüchern rund um Faulheit. Tschüss, machen Sie es gut. Bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.